Zunächst möchte ich erstmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön los. Und ich habe ja vor 2-3 Wochen eine Serie angefangen, die Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes. Ich empfinde sehr stark, dass es neu auch immer wieder von Zeit zu Zeit wichtig ist, dass wir Grundlagen legen, dass wir uns der Grundlagen unseres Glaubens auch immer wieder neu bewusst werden. Wir sind immer auf einer Reise und wir entdecken neue Dinge und manchmal ist es wichtig, auch wieder zurückzuschauen, was ist eigentlich die Foundation, auf der wir stehen. Und manchmal sind wir so begeistert von so vielen Dingen, dass wir die Grundlagen aus den Augen verlieren. Ich möchte heute Abend an meiner letzten Predigt anknüpfen, wo wir darüber gehört haben, was bedeutet es zu vergeben und Vergebung anderen zu geben, das Richten des anderen zu unterlassen, damit wir selber nicht unter ein Gericht kommen. Und ich möchte heute den Fokus stärker darauf legen, wie können wir von Gott selber, wir, Vergebung empfangen. Aber ich möchte ein Stück weit auch den Fokus heute Abend darauf legen, auf die Furcht Gottes. Furcht Gottes ist ein sehr ambivalentes, ein manchmal paradoxes Thema. Ein Thema, mit dem oft Missbrauch in der Vergangenheit getrieben wurde. Und ich möchte von vornherein ganz klar machen, Furcht Gottes bedeutet auf gar keinen Fall, dass Gott uns konditionieren möchte, ihm aus Angst nachzufolgen. Aber Furcht Gottes hat etwas mit Ehrfurcht zu tun. Und da wollen wir ein wenig heute Abend reingehen. Ich möchte euch ermutigen, gut zuzuhören und eure Herzen weit zu machen. Ich glaube, dass Gott heute zu vielen Herzen sprechen möchte. Und dass auch sehr, sehr viel Ermutigung heute Abend freisetzen möchte. Ermutigung. Vater, und so beten wir noch einmal, dass dein Wort Kraft hat zu schneiden. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Vater, lass uns jetzt nicht zurücklehnen und denken, naja, kenne ich schon alles, abhaken. Jesus, lass uns gespannt sein, lass uns aufmerken, lass unser Herz neu berührt werden, auch von den grundsätzlichen Wahrheiten des Glaubens. Vater, wir wollen wachsen und wir wollen dahin kommen, Zeugen in einer Welt sein, wo die Menschen dich nicht mehr kennen. Und wir wollen nicht Zeugen sein, die bla bla machen, die irgendetwas erzählen, die Theorien verbreiten. Wir möchten Menschen werden, die dich leben, aus denen du herausstrahlen tust, Jesus. Danach sehnen wir uns von ganzem Herzen her. Amen. Wir haben letztens auch gelernt, dass wir im Gnadenjahr des Herrn leben. In Lukas 4,18 spricht ja Jesus über seine Sendung in der Synagoge von Nazareth und er sagt, er liest diesen Jesaja-Vers vor, wo er dann abschließt, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. So, das ist sehr wichtig, dieser Vers markiert, und das ist sehr wichtig, dass wir es verstehen. Wir leben im Moment in einem Zeitabschnitt, einem prophetischen Zeitabschnitt, einem Äon der Gnade. Ich weiß nicht, ob das bei euch übers Internet wird zurzeit wieder sehr viel verbreitet. Es gibt wieder einige Gerichtsprophetien über Deutschland, die verbreitet werden von teilweise namhaften Propheten. Hier möchte ich einfach ganz klar sagen, auch mich ein bisschen aus dem Fenster wagen. Ich persönlich glaube nicht, dass das biblisch ist. Ja. Du findest im ganzen Neuen Testament nirgendwo einen Hinweis, dass im Neuen Testament explizit eine Nation namentlich unter Gericht gebracht wird. Du findest einen ganz klaren Hinweis, dass wir in einem Jahr, in einem Äon der Gnade leben. Es ist die Zeit, in der Gott der Welt seine Gnade demonstrieren möchte, in der er einlädt, in seinen Gnadenbund einzusteigen. Wenn wir Probleme sehen in dieser Welt, Jesus sagt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschreien, von Hungersnöten, Erdbeben hin und her, aber er sagt, aber das Ende wird noch nicht da sein. Kriege, Kriegsgeschrei, Hungersnöte, Erdbeben sind die Ergebnisse einer gefallenen Welt. Wir leben in einer gefallenen, sündlichen Welt. Wir ernten, was wir sehen. Ja? Kriege entstehen, weil wir in Sünde leben. Aber du findest explizit nicht, dass Gott sagt, ich richte Frankreich, ich richte Belgien. Es geht Gericht über Luxemburg oder über Dänemark. Ja. Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen müssen, die Gemeinde ist primär dazu da, die Liebe, die Gnade und das Erbarmen Gottes wiederzuspiegeln. Unser Auftrag als Gemeinde ist primär nicht zu richten, sondern zu begnaden. Die Gnade Gottes in unserem Leben auszudrücken, darzustellen, Das geschieht ganz praktisch, indem wir einander Gnade geben, einander in Sanftmut, Demut, Freundlichkeit begegnen. Das geschieht dadurch, indem Jesus, auch was wir überhaupt nicht gerne hören, sagt, liebet eure Feinde. Wie soll Jesus uns gebieten, liebet eure Feinde und parallel bringt er Gericht? Ja, das passt nicht zusammen. Jesus ist der Richter und er wird am Ende des Äons, wird Gericht kommen. Das sagt die Bibel ganz klar. Am Ende. Aber jetzt ist die Zeit der Gnade. Wir werden das heute lernen, nicht der billigen Gnade. Nicht der billigen Gnade. Aber es ist die Zeit der Gnade. Und wir sollten als Gemeinde einer gefallenen Welt das Wesen der Vergebung Christi zeigen. Wenn du das Wesen Jesu anschaust im Neuen Testament, was ist passiert mit ihm? Das fasziniert mich immer wieder an ihm. Er zog wen an? Die Sünder. Die Sünder kamen aus allen Löchern zu ihm. Und oftmals, das Erstaunliche, sie kamen nicht angstgeduckt, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Sie kamen nicht aufgrund irgendwelcher flammenden Gerichts- und Bußpredigen, sondern sie wurden einfach angezogen. Von was? Wir haben neulich die Geschichte gehört, von wem? Zachäus. Ihr müsst das Lied unbedingt lernen. Vielleicht können wir das mal als Worship-Band singen. Zachäus war ein kleiner Mann. Okay? Jesus sagt, ich muss heute bei dir einkehren. Da waren hunderte von Menschen, die darauf hofften, hoffentlich kommt er in mein Haus. Was für eine Ehre, wenn der in mein Haus käme. Und das heißt es, und sie murrten untereinander und sagten, bei einem Sünder kehrt er ein. Und was macht dieser Zachäus? Er sagt einfach, kriegt kaum Ton raus, Jesus, die Hälfte von meinem Vermögen gebe ich den Armen, was ich abgezockt habe, erstatte ich vierfach zurück. Das Erstaunliche ist, Jesus spricht kein Wort zu ihm. Er brüllt ihn nicht an, komm du kleines Aas, komm vom Baum herunter, bring deine Kreditkarte mit, jetzt werden wir abrechnen. Sondern er sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Diese Güte, dieses Erbarmen, ja, was zu mir? Habe ich richtig gehört, ja, ich bin doch ein Sünder. Zerbricht etwas in diesem Mann und der kann gar nicht anders, als sein Unrecht gut zu machen. Das ist das Wesen Gottes, das in diesem Äon, in diesem Zeitalter Gott der Welt präsentieren möchte. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Unser Job ist eigentlich, diese Gnade in diese Welt hinauszubringen. Und nicht dieser Welt ein Gericht zu verkünden, sondern primär ist unser Job, Gnade zu verkünden. Was sagt Petrus? Ihr seid nicht zum Fluchen berufen, sondern zum Segnen. Bitte versteht das richtig, ja. Und ich möchte euch ermutigen, Gnade, fang bei dir selber an. Weißt du, was manchmal am schwierigsten ist? Sich selber zu vergeben. Sich selber zu vergeben. Wir sind oft so hart gegen uns selber. Und gerade gewissenhafte Menschen, Menschen, die von naturell aus gewissenhaft sind, sind oft sehr hart gegen sich selber. Und Gott möchte, dass du als erstes auch lernst, dir selber zu vergeben. Warum? Weil er dir vergeben hat. Dann vergib in deiner Ehe. Fang in deiner Ehe an. Es gibt so viele Ehen, in denen Krieg ist. Freunde, das darf nicht sein, wenn wir Christen sind. Wir können Uneinigkeiten haben, wir können unterschiedliche Temperamente haben, wir müssen auch mal Streit austragen, das ist völlig okay. Aber wir müssen vergeben. Es ist ein Prozess, ja, aber wir haben das zu lernen. Und dann in der Gemeinde. Es kann nicht sein, dass wir in der Gemeinde unsere Lieblingsfeinde haben. Ich setze mich weit, weit weg von dem da. Das kann nicht sein. Wenn du einen Feind hast in der Gemeinde, dann versöhn dich mit ihm, schnell. Kolosser 3, 12. Und so zieht nun an als die Auserwählten Gottes. Du bist ein Auserwählter Gottes. Als die Heiligen. Was sind die Heiligen? Heilig heißt nicht, du hast einen Heiligenschein. Das Wort heilig bedeutet, auf die Seite gesetzt für einen bestimmten Gebrauch. Gott hat dich genommen aus dieser Welt und auf die Seite gesetzt für sich. Das macht den Heiligen aus. Der Heilige ist nicht der Sündlose. Er ist von Gott abgesondert worden. Als die Geliebten, von wem bist du geliebt? Gott liebt dich. Er liebt dich in deiner Unvollkommenheit, in deiner Schwachheit. Und unser Paulus jetzt zieht an wie eine Jacke, herzliches Erbarmen. Hast du herzliches Erbarmen mit deinem Nächsten, mit deinem Ehemann, Ehefrau, Freund, Tochter, Kinder, Nachbar? Herzliches Erbarmen. Freundlichkeit. Haben wir Freundlichkeit? Demut, Sanftmut, Geduld. Ertrage einer den anderen. Was heißt denn ertragen? Ertragen bedeutet nicht, alles ist super. Ja? Wenn alles super ist, brauche ich niemanden ertragen. Paulus ist kein Spinner, der in einer weltfremden, heiligen Welt rumlebt, sondern Paulus weiß ganz genau, da gibt es Momente, und das sagt er, hey, es gibt Momente, da müsst ihr tragen, dulden, erduldet einander, ertragt einander, habt Geduld miteinander. Autsch. Vergebt euch untereinander, so jemand Klage hat gegen den anderen. Ja, es gibt Klage gegen den anderen, natürlich. Aber was sagt Gott? Vergib. Vergib. Ich weiß, dass da Klage ist, aber vergib. Ja, warum? Weil ich dir auch vergebe. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Paulus sagt nicht, über alles streicht die christliche Peace-Liebe drüber, ne, die alles zuschmiert. Die Liebe Christi hat ihn das Leben gekostet. Die Liebe, von der Paulus hier spricht, ist nicht eine Liebe, die alles zukleistert, sondern eine Liebe, die kostet dich etwas. Es kostet etwas zu vergeben. Es kostet etwas, den anderen loszulassen und zu sagen, okay Gott, ich gebe es in deine Hände. Und nicht sagen, Gott, ich lasse ihn los, aber mach du ihn fertig. Stephanus, als er gesteinigt wurde, sagt er, behalte ihnen diese Schuld nicht. Wow, da bin ich noch lange nicht. Aber da sollten wir hinkommen. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, als am Kreuz hing. Warum verlangt Gott das von uns? Um uns zu ärgern, um uns zu zeigen, wie armselig wir sind. Das Wunderbare ist, Gott stellt diese Forderung nicht an uns, um uns zu ärgern, sondern er stellt sie an uns, weil er sie an uns genauso erfüllt. Und weil er uns dafür auch die nötige Kraft in einem Prozess schenkt. Gott schenkt dir die Kraft dafür. Was macht denn Jesus mit dir? Jesus gibt dir täglich herzliches Erbarmen. Jesus gibt dir täglich herzliches Erbarmen. Erbarmen, das von Herzen kommt, mit deinem zu kurz kommen. Er begegnet dir täglich, auch wenn du es nicht glaubst, in Freundlichkeit und in Demut. Er begegnet dir täglich in Sanftmütigkeit und er hat Geduld mit dir. Er fährt nicht gleich aus der Haut, wenn dir bestimmte Dinge einfach nicht gelingen. Er hat Sanftmut, er hat Geduld. Er weiß ganz genau, dass wir manche Dinge, brauchen wir Zeit, bis wir die lernen. Aber Jesus hätte auch gerne, dass wir dieselbe Geduld unserem Nächsten geben, unserem Ehepartner geben, unseren Freunden geben, unseren Geschwistern geben. Er vergibt dir alle Schuld, alles Versagen. Wann immer du ernsthaft zu ihm kommst, vergibt er dir. Wir haben neulich gelernt, 7 mal 70 mal. Und warum tut er das? Weil er dich liebt. Mit deiner krummen Nase, deinen schiefen Augen und deinem verdrehten Herzen. Er liebt dich. Er liebt dich so, wie du bist. Und er sieht das Potenzial in dir, was einmal aus dir sein wird. Aber er wünscht sich so sehr in seinem Herzen, dass wir dasselbe, das wir so reichlich empfangen, dem Nächsten auch geben. Macht das Sinn für euch? Das sind Basics. Aber die müssen wir immer wieder neu lernen. Wenn wir das leben würden, dann müssten wir nicht Gemeindebautechniken, wie bauen wir noch effektiver Gemeinde, noch bessere Alpha-Kurse oder überlegen, wie kriegen wir Heilung hin, wie kriegen wir dies und das hin. Ich glaube, diese ganzen Dinge würden einfach nur fließen, wenn das in die Gänge kommt in uns. Dann wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Wenn sich das etabliert, dann werden Menschen kommen und sagen, hey, wer bist du? Du bist so völlig anders. Und deswegen sind wir berufen, wir sind von ihm berufen, seine Gnade dieser Welt zu demonstrieren. Und wir sind nicht berufen, das Gericht zu demonstrieren. Denn in keinem dieser Aussagen, in diesen anderen Versen, findest du einen Hinweis von Gericht. Ich bin da, sagt Jesus, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Ein Äon, ein Zeitalter der Gnade, in dem Gott seine Hände ausstreckt zu einer Welt, von der er sagt, so sehr habe ich euch geliebt, dass ich meinen einzigsten Sohn hergebe. Gehen wir mal in die Realität. Warum passiert das oft nicht, dass wir einander Liebe, Vergebung und Freundlichkeit geben oder oft nur sehr unzureichend? Und ich persönlich habe auch in meinem eigenen Leben festgestellt, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass wir die Ehrfurcht vor Gott und dem, was uns wiederum vergeben wurde, oft verloren haben oder es nicht verstanden haben. Ja? Es herrscht ein Mangel an Ehrfurcht heutzutage in unserer christlichen Gesellschaft und ein Verständnis auch dafür, was Sünde eigentlich ist. Ich möchte es in den Kontext setzen. In der Zeit Jesu war der allgemeine Kontext in Israel der, da gab es das Gesetz, dann gab es die Gesetzeslehrer, die Pharisäer und es gab eine ungeheuer vielfältige und strenge Auslegung des Gesetzes. Jesus sagt ja selber, ihr ladet den Menschen unerträgliche Lasten auf und rührt sie selber mit keinem Finger an. So der Kontext, in dem Jesus lebte und predigte, war ein Kontext, wo Gott als ein unglaublich harter, engstirniger, bösartiger alter Mann dargestellt wurde, der eine Menge Gesetze erlässt, nur darauf lauert, dass sie irgendjemand übertritt. So in diesen Kontext hinein bricht Jesus mit seiner Gnade. Bricht zum Sünder durch. Im ersten Jahrhundert dann, als die junge Gemeinde diese Gnade verkündigte, passierte etwas ganz anderes. Es kam plötzlich, und ihr könnt das in verschiedenen Bibelstellen nachlesen, Judas 1, 4 zum Beispiel, es kam eine Menge an Irrlehren auf, die besagten, die Gnade deckt alles zu. Du kannst im Ehebruch leben, du kannst machen, was immer du willst. Es wird für alles immer Gnade da sein. Ja. Dann gab es andere Lehren, die sagten, nur das Geistliche ist wichtig, wie du im Fleisch lebst, ist für Gott vollkommen irrelevant. So. Und wir leben heute in einem ähnlichen Kontext. Ich versuche das mal klar zu machen, warum wir manchmal auch die Ehrfurcht Gottes betonen müssen. Ja. Wir leben auch heute im Jahr 2007 eher in einem Kontext, wir haben weniger mit Gesetzlichkeit Probleme, als dass wir Probleme haben mit einer bestimmten Liberalität im Christentum, wo 7 Grade sind, wo man alles machen kann, wo die Liebe die Menge aller Dinge zudeckt. Ja? Wir haben nicht so sehr das Problem häufig mit Gesetzlichkeit heute. Wir haben häufiger ein stärkeres Problem damit, dass wir 7 Grade sein lassen. Dass wir sagen, ach, das ist doch nicht schlimm und das ist nicht schlimm und das ist nicht schlimm und das ist kein Problem und das ist kein Problem. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit uns selber in diesem Zeitalter vor Augen führen, was ist die Dimension der Heiligkeit Gottes? Heiligkeit bedeutet, Gott ist abgesondert von Sünde, von Schuld. Gott spielt nicht damit. Gott sagt, Sünde ist tödlich, auch die kleinste Sünde wird wie eine Krebszelle zu einem Geschwür, das tödlich endet. Ich hasse die Sünde, nicht als Spielverderber, sondern Gott nimmt das ernst. Sondern wir müssen uns von Zeit zu Zeit, manchmal in einem Zeitalter, wo wir sehr großzügig mit Sünde oft umgehen, uns damit auseinandersetzen, was bedeutet Gottes Heiligkeit. Und es ist wichtig, dass wir auch ab und zu etwas von Heiligkeit hören. Das bedeutet nicht, dass wir Gesetzlichkeit predigen, aber dass wir uns neu ausrichten, wer ist Gott eigentlich? Bitte missversteht nicht, es geht hier überhaupt nicht darum, dass wir vor Gott Angst haben sollen. Es geht darum, dass wir vor Gott Ehrfurcht haben sollen. Ehrfurcht. Ein Gefühl für seine Heiligkeit und Gerechtigkeit. Viele von uns haben kein Verständnis mehr oder vielleicht noch nie gehabt, wovon sie eigentlich errettet wurden. Viele von uns verstehen nicht, was heißt es eigentlich, verloren zu sein. Also ich muss sagen, seitdem ich Christ bin, 27 Jahren, habe ich nie eine Predigt gehört über das Verlorensein. Ich habe auch noch nie darüber gepredigt. Ne? Aber es ist interessant, wie oft Jesus davon spricht. Ja? Und von Zeit zu Zeit tut es uns gut, vielleicht auch mal zu schauen, wovon bin ich eigentlich errettet worden? Welches Privileg habe ich eigentlich? Ich möchte es andersrum versuchen, in einem Gleichnis darzustellen. Wenn du aus bitterer Armut in den Wohlstand hineingekommen bist, dann wirst du den Wohlstand schätzen. Du wirst jeden Tag dankbar sein. Warum? Weil du weißt, wo du herkommst. Wenn du in den Wohlstand hineingeboren wirst, wie viele von uns, wir sind in dieses Wohlstandsdeutschland, die meisten von uns hineingeboren worden. Wenn wir meine Eltern als noch erzählt haben früher, ja, im Krieg, da haben wir Kartoffelrinde gegessen, ne, dann war das für mich, hä, was, was? Ne? Unvorstellbar. Ja. Und genauso geht es vielen von uns so, dass wir haben kein Verständnis davon, wovon wir eigentlich errettet wurden. Gnade und Vergebung zu genießen bedeutet auch immer ein Stück weit zu verstehen, wovor bin ich eigentlich durch Gnade gerettet worden und was hat es Jesus gekostet? Er starb nämlich auch für dich, nicht nur für die Mörder und Totschläger. In den Sprüchen heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und nochmal, unser Problem in der westlichen Kirche ist oft, dass wir das Schockierende des ewigen Gerichtes nicht mehr betrachten. Wir lernen auch viele dieser Dinge nicht mehr im Westen, weil es unserem Happy Lifestyle unangenehm ist. So wird die teure Gnade, die Gott uns oft gibt, zu einer optionalen, billigen Schleuderware, der man sich manchmal so nebenher bedient, weil wir haben ja Gnade. Und genauso gehen wir auch mit der Gnade dann um, wenn wir sie anderen geben müssen. Wenn wir aber die Furcht Gottes positiv erfahren, ich sage bewusst positiv, es gibt eine negative Dimension der Furcht Gottes und sie auch richtig verstehen, und ich rede hier nicht von Verdammnis, ich werde das nachher noch deutlicher ausufern, wenn ich die Furcht Gottes richtig verstanden habe, dann führt sie mich zu einer ganz, ganz tiefen Dankbarkeit ihm gegenüber. Die Bibel redet hier nicht von Furcht im Sinne von, sondern gemeint ist hier eigentlich Ehrfurcht oder Respekt. Ja. Dann wird das zu einer tiefen Dankbarkeit führen, wenn ich die Furcht des Herrn verstanden habe. Ich möchte mal ein anderes Beispiel bringen. Wie lernt ein Kind? Schade, dass ihr meine Handflächen nicht sehen könnt. Ich habe hier zwei riesige Narben innen drin. Die kommen daher, dass ich als Kind auf die rotglühende Herdplatte gefasst habe, weil die hat so schön geleuchtet. Und meine Mutter hat mir das, ich erinnere mich Gott sei Dank nicht mehr, ich war vielleicht 2 Jahre alt, und die haben extra Stühle vor den Herd gestellt, dass ich da ja nicht hinkomme. Aber ihr wisst, wie das mit Kindern ist. Die kommen überall hin. Ich habe meinen Weg gefunden. Und ihr könnt euch vorstellen, danach habe ich nie mehr was Rotes angefasst, was warm ist. Warum? Furcht. Erfahrung. Ja. Und manchmal müssen wir Dinge lernen durch Erfahrung. Meine Eltern haben ein paar Mal gesagt, nein, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Und genauso ist es mit unserem Leben oft. Gott sagt, tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Und wir tun es trotzdem. Was passiert dann? Wir laufen in eine Erfahrung rein. Und diese Erfahrung löst Furcht in uns auch aus. Aber es ist keine Furcht, die uns zerstört, sondern die heilsam ist. Wir kriegen eine Ehrfurcht vor bestimmten Dingen. Lukas erzählt die Geschichte einer Frau, die einen moralisch lockeren Wandel pflegte in ihrer Stadt. Und in jener Zeit waren solche Menschen von den Frommen, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, ausgegrenzt. Eines Tages hört diese Frau, dass Jesus in die Stadt oder in das Dorf gekommen ist. Und sie erfährt, dass Jesus in das Haus eines bestimmten leitenden Pharisäers gegangen ist. Und diese Frau, wie auch immer, bahnt sich einen Weg in das Haus dieses Pharisäers, wirft sich zu den Füßen Jesu, die lagen damals am Tisch, weint, benetzt seine Füße mit ihren Tränen, schüttet Öl, das sie mitgebracht hat, über seine Füße aus, salbt seine Füße, trocknet seine Füße mit ihren Haaren ab. Was zog diese Frau an? Was brachte sie auf die Idee, in dieses Haus hineinzustürmen? Was sie anzog, war primär die Geschichten, denke ich, die überall über Jesus im Umlauf waren. Zum einen, was für Wunder er tat. Zum anderen, dass er ein Mann Gottes war. Und zum dritten, dass er scharenweise die Sünde anzog und den Sündern vergab. Mit einem Schlag war da Hoffnung. Aber das andere, was wichtig ist, um dahin zu kommen, ist, die Frau musste ja nun eine Erkenntnis über ihren Wandel kriegen. Das heißt, da war offensichtlich auch in ihr eine Erkenntnis. Sie war sich ihrer Schuld bewusst und verniedlichte und verharmloste diese Schuld nicht. Sie hat nicht gesagt, naja, soll mal mit ein paar Typen rumschlafen, was ist da schon dabei, ne? Gott hat mich doch so gemacht. Sondern sie spürte, mein Leben ist nicht okay. Aber sie spürte auch, aber es ist nicht okay, wie die Gesellschaft mich behandelt, die Fromme. Ja? Merkt ihr was? Da haben wir so ein Spannungsverhältnis. Ne? Das wir sollen den Sünder nicht richten, aber die Sünde auch nicht verharmlosen und verniedlichen. Das ist das Spannungsverhältnis, in dem wir oft leben. Wir sollen den Sünder lieben, ihn hineinlieben ins Reich Gottes. Aber wir sollen ehrlich sein mit ihm über seine Sünde. Und das mit viel Geduld, mit viel Liebe und mit viel Langmütigkeit. So, was sie anzog, war dieses Wesen Jesu. Und dann sagt Jesus, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat mir viel Liebe erwiesen, aber wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Was ich sagen möchte ist, zurück zu dem Punkt, wenn du nicht verstehst, wovon du errettet wurdest, ja, wenn du nicht verstehst, wie schwer deine Sünde wiegt, was wirst du dann? Wenig lieben. Wirst den, der dir vergibt, wenig lieben. Warum? Weil du sagst, naja, so viel war es ja nicht, was du mir hast vergeben müssen, Jesus. Ja, mit mir bist du ja recht billig weggekommen. Ne? Wir haben diese Geschichte, deswegen habe ich die ausgewählt, das Haus, in das Jesus reinkam von diesem Pharisäer. Jesus spricht dann zu ihm. Der Pharisäer sagt nämlich, Mensch, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, für ein Tuss ist, die ihn da anlangt, der würde sich das nie gefallen lassen. Und Jesus erzählt ihm eine Geschichte, ne? Von einem Mann, dem viel vergeben wurde und einem, dem wenig vergeben wurde. Er sagt, okay, wer meinst du wohl, ist dankbar? Und er sagt, natürlich der, dem viel erlassen wurde. Und Jesus sagt, schau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Du hast mir nicht die Füße gewaschen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Diese drei Sachen waren gängige Ehrenbezeugungen, die man jedem Gast, der ins eigene Haus hineinkam, erwies. Dieser Pharisäer zeigte Jesus eigentlich damit, weißt du, du darfst in mein Haus kommen, aber diese Dinge brauche ich dir ja nicht geben. Und Jesus wollte ihm damit sagen, schau, diese Frau, sie hat nicht abgelassen, mir die Füße zu küssen und. Sie erweist mir all das. Aber du erweist mir das nicht. Von dieser Pharisäer, Jesus sagen wollte, deswegen, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist. Und dieser Pharisäer dachte eigentlich, na, erstens mal, so schlecht bin ich gar nicht und ich bin so gut, ich kann mir das auch erlauben, diesen Jesus so eigentlich ein bisschen anders zu behandeln. Und was ich sagen möchte ist, wir müssen aufpassen, dass wir manchmal nicht in derselben Weise genauso mit Jesus umgehen. Wir haben das Verständnis über unsere Sünde, wie diese Pharisäer, oft verloren oder nie wirklich gehabt. Und manchmal leben wir auch entsprechend respektlos und achtlos Jesus gegenüber, Gott gegenüber und seiner Heiligkeit gegenüber. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ja? Wir leben achtlos Gott gegenüber, respektlos ihm gegenüber. Wir meinen, wir können bestimmte Dinge einfach so lassen, wie sie sind. Und oft wird Erlösung bei manchen Christen oft nur als Versicherungsvertrag für den Himmel angesehen. Und in manchen Kirchen wird Umkehr oder der Glaube gepredigt einfach so. Du kannst Gott annehmen, musst dein Leben aber nicht unbedingt ändern. Ne? Da geht es dann mehr um happy und nice und schön. Aber mit Gott gehen bedeutet auch ein neues Leben anfangen mit ihm. Wir schaffen das aus uns nicht, aber er wünscht sich das, dass wir uns ändern. Ne? Schaut mal, Exkurs kleiner, Bergpredigt. Jesus spricht in der Bergpredigt zu den Religiösen seiner Zeit über die Gebote Gottes. Damals, die Pharisäer hatten unglaublich viel Vorschriften und haben sich die Gebote so hingebogen, dass trotzdem noch für den Cleveren genügend Schlupflöcher da waren, dass man eigentlich sein Ding drehen konnte. Man musste eigentlich nur ein guter Anwalt sein und dann kann man bei Gott schon durchkommen. Und Jesus kommt mit einer Radikalität, die erschreckend ist. Ein Beispiel, Jesus sagt, ihr habt gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage euch, wenn du nur eine Frau ansiehst und begehrst sie in deinem Herzen als eine verheiratete Frau, hast du die Ehe gebrochen. Oder umgekehrt, als verheirateter Mann eine nicht verheiratete Frau, das ist dasselbe. So, wenn wir diesen Maßstab aufstellen, dann müssen wir uns einfach mal leise fragen, wer hat denn hier im Raum nicht die Ehe gebrochen? Und manchmal denken wir dann, naja, okay, das war ja nur so, okay, Jesus, das war halt ein Beispiel, ne? Aber Jesus meint es bier ernst. Jesus sagt, das Gesetz Gottes verurteilt genau das. Und wenn es keine Gnade geben würde, würdest du auch dafür verurteilt werden. Und das ist uns nicht bewusst. Jesus geht weiter, sagt, wenn du deinen Bruder nur du Gottloser nachschimpfst, bist du des höllischen Feuers schuldig. Jesus sagt, Worte haben Macht. Und du kannst mit Worten morden. Wie oft haben wir schon unbedacht Worte zu jemandem gesagt? Stell dir vor, es wäre keine Gnade, keine Vergebung da. Jesus sagt, die Schärfe des Gesetzes Gottes würde euch treffen. Wir meinen, wir sind gut deshalb, weil wir nie jemand umgebracht haben und vielleicht nie geklaut haben. Jesus sagt, weit gefehlt. Ich lege euch mal das Gesetz richtig aus, was es bedeutet. Und dann kann keiner mehr sagen, juhu, ich bin außen vor, Gott, ich brauche wenig Gnade. Und nochmal, es geht Jesus hier nicht um Verdammnis, es geht um Liebe. Die Frau interessanterweise kam nicht aus Angst und Schrecken zu Jesus, sondern sie kam, weil sie angezogen wurde von dieser Liebe und sie kam, weil sie gleichzeitig spürte, meine Schuld belastet mich. Und da ist ein Weg, wie ich davon frei werden kann. Und was sie tat, war nicht ein Opfer für ihre Sünden, sondern sie zeigte tiefe Dankbarkeit. Sie spürte, mir ist bereits vergeben. Und aus Dankbarkeit salbte sie ihn, küsste die Füße, trocknete seine Füße. Und das ist das, was bei uns passiert. Wenn wir verstanden haben, wovon wir erlöst sind, weißt du, was dann eigentlich passiert, wenn wir gesund sind? Wir werden dankbar. Wir sind voller Liebe für die Gnade und die Güte, die uns so frei und großzügig geschenkt wird. Und was ich sagen möchte, ist, zur Vergebung gehört auch das tiefe Verlangen, ein anderes Leben führen zu wollen und mit Gnade nicht zu spielen. Amen. Kein Christ ist sündlos, kein Christ wird perfekt leben. Aber unser Zeichen sollte sein, dass wir jeden Tag versuchen, mit der Hilfe Gottes Abstand zu gewinnen von Lebensmustern, die falsch sind. Das sollte unser Verlangen sein, sagen, ich möchte mich verändern. Ich möchte mich verändern. Das ist ein Prozess, es braucht ein ganzes Leben lang und Gott hat deswegen Gnade. Deswegen verstehen wir vielleicht wieder diesen Vers, habt herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, ertragt einander. Genau das macht Gott mit dir. Jetzt, wo du auf dem Weg bist und merkst, oh Gott, hey, ist ja ganz schön hart, deine Forderung. Aber Gott sagt, hey, ich habe Erbarmen mit dir, ich habe Langmütigkeit, ich habe Freundlichkeit, ich habe Demut, ich habe Geduld mit dir. Mach dir keine Sorgen. Du hast viel, viel Gnade. Und ich liebe dich als mein Kind. David beschreibt das sehr wunderbar im Psalm 51. Du hast keine Lust an Schlachtopfer, sonst gebe ich sie dir. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Brutal. David hat schon Jahrhunderte vor dem Neuen Testament begriffen, worum es Gott wirklich geht. Nicht um eine äußere Form von Religiosität, sondern um das Herz. David sah, dass man äußerliche Rituale ohne jede innere Veränderung bringen konnte. Aber Gott geht es nicht um äußere Handlungen, sondern es geht um unser tiefes inneres Betroffensein über den eigenen Zustand unseres Herzens. Und wenn Gott dir ein zerbrochenes Herz schenkt und einen zerschlagenen Geist, dann ist es Gnade von ihm, die dir hilft, von Herzen umzukehren. Und manchmal brauchen wir in bestimmten Situationen diese Zerbrochenheit. Ich habe das selber erlebt. Du lebst manchmal an manchen Dingen und Gott spricht, du hörst nicht. 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 Und irgendwann kommt Gott und lässt ein Erziehungshandeln zu. Und dann zerbrichst du. Und dann plötzlich wirst du dir deiner Missetat bewusst. Und du kriegst ein zerbrochenes Herz. Einen zerschlagenen Geist. Und alles in dir schreit Gott, wie kann ich umkehren? Und das orchestriert Gott, um uns zu helfen, herauszukommen. Manchmal brauchen wir das. Ich habe in diesen Tagen eine Predigt gehört von Graham Cook, ist ein bekannter Prophet und Lehrer, den wir auch schon mal hier in Karlsruhe hatten. Und er erzählte von seiner Bekehrung. Er sagt, er kommt aus einem extrem kriminellen Background. Seine ganze Familie waren Gangster. Als Sechsjähriger wurde er schon in einen Einbruchdiebstahl verwickelt, also als einfach damit hineingenommen. Und als er sich bekehrte mit 22, war dann recht schnell in einem Verkündigungsdienst auch. Und er hat gesagt, er litt furchtbar darunter, dass er am Sonntag von der Kanzel predigte und von Montag bis Dienstag völlig anders lebte, als er predigte. Und er sagte, er hat ungeheuer darunter gelitten. Und das ist interessant, das ist genau das, was Gott eigentlich tut. David schreibt es, als ich meine Sünde verschweigen wollte, lag deine Hand Tag und Nacht schwer auf mir. Wenn wir in Sünde leben, kommt Gottes Hand und legt sich auf dich und du spürst sie. Und das ist gut so. Und dann sagte er, in seiner Verzweiflung ging er zu Gott und er hatte den Eindruck, Gott sagte ihm, schreib dir ein Gebet auf und bete dieses Gebet immer wieder. Und er hat dieses Gebet dann mal geschrieben, ich habe mir das abgeschrieben. Dann sagte er dort, ich brauche deine Vergebung und deine Gnade. Ich habe Furcht in mir, Herr, so lange, bis du mein Herz veränderst. Ich finde es so toll, das ist wie so ein kleiner Bußpsalm. Ne? Ich fürchte mich auch. Aber das ist das Erste, was schon passiert, wenn unsere Sünde uns Sorge macht. Das kommt nicht vom Feind, sondern es kommt von Gott. Ich bin ein Heuchler, ein Lügner, ein Verführer und Schlimmeres. Auch das ist interessant. Gott führt uns zur Erkenntnis unseres wahren Zustandes. Und das ist noch keine Selbstverdammnis, Leute. Es ist eine gesunde Selbsteinschätzung. Wir müssen, wenn wir mit Gott gründlich arbeiten, an einen Punkt kommen, wo wir zu einer gesunden Selbsteinschätzung kommen, sagen, ich bin das und das und das. Und das hat nichts mit Selbstverdammnis zu tun. Und dann kommt dieser Ruf, ich bitte dich, lass mich die Furcht des Herrn empfangen, dass ein heiliger Schrecken über deine Gerechtigkeit auf mich kommt. Manchmal, auch als Christen, brauchen wir die Furcht des Herrn, ein Erkenntnis darüber, wovon bin ich eigentlich gerettet? Was ist eigentlich die Konsequenz der Sünde? Ein Schrecken, der auf mich fällt. Ein Schrecken, was bedeutet es denn, verloren zu sein? Reinige mich mit deinem Feuer, dass ich ein Mann mit einem reinen Herzen und reinen Händen werde, aufrichtig und ohne Schuld, ein Mann, der dich fürchtet und vor dem Bösen davonläuft. Und dann erzählt er weiter, wann immer er dieses Gebet nach seinem Versagen betete, kam zu seinem Erstaunen Gott nicht mit irgendeinem Gericht, sondern Gott kam voller Liebe und voller Erbarmen. Ich sage, manchmal hat es den Eindruck gehabt, dass Gott ihn küsste, manchmal ihn umarmte und immer wieder ermutigte, komm wieder neu zu mir. Ich will, dass du aufgerichtet in meinen Thronsaal und Mercy Seat zu meinem Gnadenthron kommst. Und ich fand das so großartig, weil mir wurde schlagartig klar, er hat sich hier gedemütigt. Und wenn du dich demütigst, die Bibel sagt ganz klar im Korintherbrief, wenn wir uns selber richten, 1. Korinther 11, 13, dann brauchen wir nicht gerichtet werden. Das ist interessant, ne? Er bat ernsthaft um die Furcht des Herrn und Gott kam zu ihm, wenn er versagte, mit Liebe, mit Erbarmen und mit Gütigkeit. Und er sagte ihm, wenn er gefallen war und gar nicht mehr kommen wollte, sagte Gott, komm, Kopf hoch, komm rein. Das ist das Großartige, wenn wir uns selber richten. Und richten heißt, wenn wir uns selber korrekt beurteilen. Was er gemacht hat, er hat sich korrekt beurteilt. Ich bin ein Heuchler. Ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was hat der Sohn gesagt? Ich bin eigentlich nicht mehr wert, der Sohn meines Vaters zu sein. Ich habe gesündigt gegen Gott und meinen Vater. Es war die korrekte Selbsteinschätzung. Was passierte, als der Sohn beim Vater ankam und er das sagen wollte? Der Vater sagt, halt's Maul, Paul. Schnell den Mantel drüber, Ring an, Schuhe an, schlachte das fette Kalb. Was der Vater ihm eigentlich sagt, du hast dich korrekt eingeschätzt, mein Sohn. Es ist keine Notwendigkeit mehr, dass du das wieder und wieder machst. Da beginnt dann Selbstverdammnis. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe das selbst schon erlebt. Wenn man dann sich wieder und wieder und wieder. Es reicht, wenn du ehrlich bist mit dir. Und dann sagt Gott, hey, mehr will ich nicht. Ich will, dass du zu einer gesunden Einschätzung deiner selbst kommst. Und danach bin ich selber dein Vater voller Liebe. Es bedeutet praktisch für uns, es gibt Verfehlungen in unserem Leben, die Gott durch Reden alleine nicht rauskriegt. Gott muss uns erziehen. Aber erziehen bedeutet nicht, dass Gott uns hasst. War es der Zorn und die Wut des Vaters, die ihn zum Schweinehirten machte, den verlorenen Sohn? Nein, es war seine eigene Entscheidung, seine eigene Dummheit. Und die Not, die er dadurch litt, war für ihn wie ein Zuchtmeister, die ihn zur Einsicht brachte. Manchmal sündigen wir und es ist nicht Gott, der dann sagt, jetzt hau ich drauf, sondern es ist die logische Folge der Sünde, die uns leiden lässt. Aber dieses Leiden führt uns dann oft zur Erkenntnis, was wir getan haben. Und zur Umkehr. Und wenn wir kommen, dann wissen wir aus der Geschichte des verlorenen Sohnes, der Vater stand die ganze Zeit schon da. Der Vater hat in keinerlei Weise Zorn, Ärger, Wut oder Enttäuschung gehabt. Der Vater wartete die ganze Zeit auf den Sohn. Und er wusste, er wird kommen. Er wird kommen, er wird kommen. Ich mag diese Bibelstelle im Jeremia. Da geht es eigentlich um Israel. Aber das ist genau für uns eigentlich. Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt, du hast mich gezüchtigt und ich bin gezüchtigt worden wie ein ungezähmtes Rind. Bring du mich zurück, so kehre ich zurück, denn du, Herr, bist mein Gott, denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue. Und nachdem ich zur Erkenntnis gekommen bin, schlage ich mir auf die Hüfte, ich schäme mich, ich bin schamrot geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Das ist wieder das Thema. Ich habe gesündigt und ich komme zu einer gesunden Selbsteinschätzung. Und wenn das passiert ist, jetzt kommt Gott ins Spiel. Und pass mal auf, was Gott sagt. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn? In einer anderen Übersetzung heißt es mein geliebtes Kind. Da kannst du deinen Namen einsetzen. Bist du nicht, Klaus Bärbel, mein teurer Sohn? Ist er nicht mein Lieblingskind? Denn so viel ich auch wider ihn geredet habe, so sehr ich auch muss ich seiner doch immer wieder gedenken. Darum ist mein Herz entbrannt für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Wie oft hat Israel gesündigt? Und was sagt Gott? Es ist mein Lieblingssohn. Ich kann nicht anders. Ich muss mich erbarmen. Wenn Gott dich anschaut, ist es genau das, was er über dich sagt. Ich kann nicht anders, ich muss mich über dich erbarmen. Ich möchte zu einem anderen Punkt kommen, was passiert, wenn wir unter Sündenerkenntnis kommen, wenn die Furcht Gottes auf uns kommt. Es ist ganz wichtig, die Furcht Gottes ist nicht dazu da, uns zu verdammen oder von Gott fernzuhalten, sondern eine tiefe, anhaltende Herzensumkehr in uns hervorzubringen und einen Hass auf die Sünde, die uns betrügt. Sünde sagt ja zuerst, hey, ich mache Spaß, ich bereiche dein Leben, ich mache dein Leben richtig cool. Gott gönnt dir diesen Spaß nicht. Aber nach einer Weile merkst du, dass Sünde dich betrügt und dass sie dein Herz tötet, deine Lebensqualität tötet, dir alles wegnimmt. So, und Gott möchte, dass du diese Sünde hassen lernst. So. Aber in diesem Prozess, wenn wir in diesen Prozess hineinkommen, wo wir das begreifen, wo wir traurig sind, wo wir erschüttert sind über uns selber, wo wir an unsere Brust schlagen. Dies ist ein Prozess, in dem zwei Dinge passieren. Auf der einen Seite ist es sehr wichtig, dass du Sündenerkenntnis hast, dass du deine Sünde klar markierst. Ich bin ein Heuchler, ich bin ein was Graham Cook gesagt hat. Ja. Es ist wichtig, wohin Sünde uns treiben kann, das zu erkennen. Dieser Part ist von Gott gewollt und trägt zu unserer inneren Heilung bei. Aber auf der anderen Seite, in diesem Moment steht der Widersacher Gottes auch neben dir und versucht, diesen Prozess für sich zu nutzen, indem er Verdammnis reinbringt. Er weiß ganz genau, wir sind jetzt sensibel, wir haben eine Einsicht für unsere Schuld. Schuld bedeutet uns etwas, wir sind bereit, sie zu bekennen vor Gott. Und nun kommt in der Regel der Widersacher Gottes oft auf den Plan. Und das hast du bestimmt schon erlebt. Was macht er? Er stellt als erstes deine Motive in Frage. Als zweites fragt er, du bist doch nicht aufrichtig in deiner Reue. Oder er sagt, komm, sei doch mal ehrlich, morgen wirst du es doch wieder tun. Es tut dir ja gar nicht leid. Und wie oft bist du übrigens schon damit vor Gott gekommen? Und außerdem hast du das schon viel zu lange gemacht. Gott kann dein Geheul schon gar nicht mehr hören. Kennst du das? Ist es jemandem fremd hier, dieser Umstand? Wahrscheinlich nicht. Und diesen Dingen zu begegnen, dazu ist es wichtig, dass wir zum einen die Bibel gut kennen, was Gott wirklich sagt zu uns. Und dass wir verstehen, was sagt Gott über Vergebung. Ein Vers haben wir neulich gelernt. Petrus kommt zu Jesus und sagt, hey, reicht es 7-mal zu vergeben? Und Jesus sagt, nein, 7-mal 70-mal. Und wir haben gelernt, dass alles, was Gott von uns fordert, das tut er auch machen. Gott wird niemals etwas von dir fordern, was er nicht selber auch uns tut. Niemals. So, was bedeutet es im umgekehrten Sinne? Ich darf 7-mal 70-mal vor Gott kommen. Wann immer ich aufrichtig komme, wird mir vergeben werden, immer. Und es gibt nun Fehlverhalten in unserem Leben, das sehr tief in uns sitzt. Ja? Es gibt Fehlverhalten, es gibt Sünden, die sitzen so tief in unserer Persönlichkeit. Es sind Fehlprägungen aus der Kindheit. Es gibt Lebensumstände, wo uns niemand korrigiert hat. Und ich möchte es dir einfach auch als Ermutigung sagen, viele dieser Dinge brauchen Jahre, um aus dir rauszugehen. Es gibt Formen von Sünde, die geht nicht einfach von heute auf morgen weg. Und die gute Nachricht ist, Gott weiß das. Und die gute Nachricht ist, das hat nichts mit Rebellion und Bösartigkeit gegenüber Gott zu tun. Und das sind wieder an dem Punkt, den wir am Anfang gelesen haben. Was sollen wir einander geben? Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Warum? Weil Gott sie uns auch gibt. Gott sagt, ich habe Sanftmut, Geduld und Demut mit deinen Gewohnheitssünden, mit deinen Sünden, die dich so schwer plagen. So jemand Klage hat wie den anderen, vergebt euch, wie Christus euch vergeben hat. Gott vergibt. Er vergibt, er vergibt, er vergibt. 7 mal 70 Mal. 7 mal 70 Mal. Und manche dieser Dinge brauchen Jahre, um aus uns herauszukommen und zu verschwinden. Freunde, und dafür brauchen wir Langmut, Geduld und Gnade. Und jetzt kommt der Return. Wenn du nicht vergeben kannst und nicht vergibst, logischerweise fällt es dir natürlich sehr schwer, für dich selber dann auch Vergebung anzunehmen. Weil plötzlich steht deine eigene Unvergebenheit gegen dich selber auf. So, deswegen ist es so wichtig, dass wir großzügig auch anderen vergeben. Wenn du anderen großzügig vergibst, fällt es dir viel leichter, selber Vergebung anzunehmen. Ich möchte euch ein biblisches Beispiel für menschliche Gewohnheitssünden an einem sehr bekannten Mann geben, Petrus. Petrus hatte ein Problem, das hieß Menschenfurcht. Wir wissen, dass Jesus das erste Mal im Wachhof des Hohen Priesters 3-mal verleugnete. Und vorher sagte Petrus, ich, Jesus, gehe mit dir ins Gefängnis, in den Tod und egal sonst wohin. Auch wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und Jesus sagt, okay, checken wir das mal aus, wir prüfen das mal. Und die Generalprobe geht gründlich in die Hose. Petrus verleugnet ihn 3-mal, er geht hinaus und weint bitterlich. Und er kämpft nun 3 Tage lang bis zur Auferstehung mit seinem Struggle und dann wahrscheinlich nochmal die 40 Tage bis zur Himmelfahrt. Oder als er Jesus dann begegnet am See und Jesus ihn wieder einsetzt. Aber wenn wir nun glauben, jetzt von diesem Moment an war Petrus von seiner Menschenfurcht für immer kuriert und für immer frei, dann haben wir uns gewaltig geschnitten. Wenn du nämlich in den Galaterbrief Kapitel 2 gehst, da findest du eine Begebenheit, die fast identisch ist. Paulus schreibt hier, als dann aber Petrus nach Antiochien kam, musste ich ihn öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den nichtjüdischen Geschwistern zusammengegessen. Müsst verstehen, für die Juden war es damals immer noch ein Problem, mit Nichtjuden in einem Raum gemeinsam zu essen. Die Juden dachten, da verunreinigen wir uns kultisch, das dürfen wir nicht machen. Selbst die Christen unter den Juden dachten das noch. Petrus, es ist interessant, hier mal wieder zu sehen, er war ja immer der, der vorne raus war, der mutig war, der sagt, ich habe keine Angst. Und auch hier sagt er, okay, hey, was soll das, das machen wir, natürlich essen wir miteinander. Jetzt passiert wieder etwas wie damals in dem Wachhof. Plötzlich, galopp, 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 hört irgendwelche Pferde oder Mulis und er kriegt mit, der Jakobus kommt. Jakobus war ein beinharter Leiter, ne? So, wer liest schon gerne den Jakobusbrief, sage ich manchmal. So. Und für Jakobus war das eine ganz knallharte Sache. Mit den Heidenchristen sitzt man nicht zusammen an einem Tisch. Zumindest zu dem Zeitpunkt dachte er das noch. Und jetzt kriegt Petrus voll die Hose gestrichen voll. Oh Gott, wenn Jakobus mich hier sieht, das gibt den Skandal, da bricht das Chaos aus. Ich muss mich wieder verantworten. Ich muss vielleicht wieder vor dem Apostelkonzil aussagen, wie damals, als ich da bei den Heiden im Haus war. Und was macht er? Er sagt, oh Leute, ich muss schnell auf die Toilette. Und der Barnabas, ich auch. Ne? Und sie rennen raus. Gerade noch rechtzeitig, als Jakobus in diesen Raum reinkommt. Aber irgendjemand hat davon Wind gekriegt. Und Paulus wohl auch. Und Paulus stellt ihn zur Rede. Und er sagt hier, als dann aber einige Leute von Jakobus kamen, zog er, Petrus, sich aus Furcht vor diesen Verteidigern der Beschneidung und von gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Auch die anderen Juden in der Gemeinde hatten sich von dieser Heuchelei anstecken lassen. Selbst Barnabas ließ sich dazu hinreißen. Wir wollen jetzt nicht über Petrus herziehen. Was ich euch sagen möchte, selbst ein Apostel wie Petrus hatte Schwächen, die noch jahrelang in ihm drinnen waren. Die nicht einfach mal so weg waren. Das Großartige ist, dass Gott dich anders sieht. Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Er nennt ihn Felsen. Jesus nannte ihn nicht Felsen, und er wusste, 3 Tage später wird dieser Felsen mich 3-mal verleugnen. Jesus nannte ihn Felsen, weil er das zukünftige Potenzial sah, das einmal sein wird. Und Gott guckt voller Freude auf dich, weil er einmal sehen wird, was aus dir werden wird. Gott guckt nicht auf das Jetzt oder auf das Gestern, sondern er schaut auf das, was am Ende sein wird, wenn er dich vollendet hat. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Weil Gott weiß, dass wir mit mancher Schwäche zu kämpfen haben, darum sind wir wieder beim Punkt, gibt er uns Gnade, Langmütigkeit und hat Geduld. Und ich sagte, oft gibt er uns mehr Gnade, Langmütigkeit und Geduld, als wir sie mit uns selber haben. Wir verurteilen uns manchmal Ärger, als es Gott tut. Aber was Gott erwartet, ist, dass wir diese Gnade, genau diese Gnade, aus diesem Grund anderen auch geben. Darum sollen wir dem Nächsten vergeben. Darum sollen wir freundlich, sanftmütig, demütig gegeneinander sein. Sei es in der Ehe, sei es in der Familie zu unseren Kindern, sei es in der Gemeinde, in der Firma, wo auch immer. Ich möchte dich ermutigen heute Abend, lass dich vom Widersacher nicht zurückweisen, wenn du in einer bestimmten Schuldfrage immer und immer wieder zum Vater kommst. Du hast ein Recht, zu ihm zu kommen. Er wartet am Gnadenthron auf dich. Jesus sagt, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Ja, Johannes sagt auch, Furcht ist nicht in der Liebe. Im Hebräerbrief heißt es, wir sollen voller Zuversicht, voller Kühnheit zum Thron der Gnade kommen. Aufrecht. Er weiß um unseren Zerbruch, er weiß um unsere Zerbrochenheit. Aber halte die anderen Männer der Bibel vor, die es voll versägt haben und die kommen durften. Wenn der Feind deine Ernsthaftigkeit in Frage stellt, dann dürfen wir auch eins wissen. Ein Zeichen unserer Ernsthaftigkeit ist auch unsere innere Zerbrochenheit, wo wir zerknirscht sind über unsere Sünde, wo uns unsere Sünde wehtut. Das, was David hier gesagt hat, ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz, ist ein Zeichen, dass dir deine Sünde wirklich leid tut. Und Paulus sagt, wenn du dich selber richtest, nicht richtest im Sinne von verdammst, sondern einfach straight sagst, das bin ich und es tut mir leid, dann sagt Gott, hey, ist doch wunderbar, ich möchte dir Gnade geben. Du musst das nicht alles erzählen, ich lege jetzt den Mantel um, ich stecke dir den Ring an, ich setze dich wieder dort ein, wo du rausgefallen bist. Und ich möchte dich noch einmal ermutigen und damit Schluss machen. Wir werden in allem leichter Vergebung annehmen können, wenn wir Vergebung selber praktizieren. Und es wird dir schwerfallen, von Gott Vergebung anzunehmen, wenn du nicht vergeben kannst. Und noch einmal, wir sind berufen in diesem Äon. Unser Job ist es, das Wesen Gottes, Gnade, Güte, Freundlichkeit, Vergebung dieser Welt zu präsentieren. Und das tun wir, indem wir einander in den Familien, in der Familie, der kleinsten Unit so miteinander umgehen, mit uns selber so umgehen, in der Firma mit den Leuten so umgehen, in der Gemeinde mit den Leuten umgehen. Und dann werden Menschen, ohne dass wir groß reden und labern müssen oder die neuesten Alpha- und Beta-Kurse anbieten müssen, dann werden Menschen sagen, was ist hier los, wer seid ihr? Wisst ihr, warum viele Menschen von Christen frustriert sind? Weil sie sagen, die sind ja auch nicht viel anders als die Nicht-Christen. Die haben ein paar Rituale mehr. Aber in ihrem eigentlichen, wirklichen, realen Leben gibt es keinen Unterschied. Und wenn wir ehrlich sind, ist das oft so. Wir haben den Kopf voller Theorien, so einen riesigen Kopf und so kleine Füße. Und es wird Zeit, dass wir das ändern. Deswegen habe ich gestern auch in der Mitgliederversammlung gesagt, mein Herzenswunsch ist für die nächsten 2-3 Jahre, dass wir viel stärker in das Thema Jüngerschaft reinkommen. Wie können wir lernen, diese Dinge, die Basics sind, wo wir, kenne ich alles, ne? Kenne ich gar nicht. Wie können wir das leben? Und das ist ein Prozess. Freunde, das reicht nicht, dass du es heute Abend einmal hörst, abhakst, abnickst, okay, jetzt brauchen wir das die nächsten 3 Jahre nicht mehr hören. Das ist ein Prozess, wo du hoffentlich heute sagst, okay, hier suche ich mir was raus und dann fange ich an. Tag für Tag, für Tag, für Tag, für Tag, für Tag, für Tag. Ich vergebe, bin freundlich, bin gütig. Ich bemühe mich, das zu tun. Noch einmal, zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Fang mal an heute zu sagen, ab sofort möchte ich herzliches Erbarmen haben. Freundlich sein. Demütigkeit lernen, Sanftmütigkeit lernen. Freunde, ich bin zurzeit dabei, im Straßenverkehr das zu lernen. Oh. Miep, miep. Idiot, fahr doch weiter. Oder da vorne ist die Ampel schon langsam am Gelb dunkelrot werden. Noch Gas geben und drüber heizen. Ja. Wo Gott sagt, hey, Geduld, Sanftmut. Ja, aber das sind die einfachen Dinge, ne? Wo wir anfangen. Ja. Einer trage den anderen, vergebt euch untereinander, so ihr Klage habt. Wir werden Klage haben untereinander, wir werden uns aneinander ärgern. Ich freue mich, wir hatten in der letzten Zeit in einigen Teams, gab es so ein paar Sand im Getriebe. Ich habe mich so gefreut, wie die Teams das teilweise untereinander gelöst haben. Indem sie einander vergeben haben, Gnade gegeben haben, Freundlichkeit sich gegeben haben. Und das hat mich so stolz gemacht. Ich sage euch natürlich jetzt nicht, welche Teams es sind. Aber ich sage euch, dass ich wahnsinnig stolz auf unsere Mitarbeiter bin, weil ich einfach sehe, wow, Gott tut hier was. Und das ist so gut, das zu sehen. Über alles zieht an die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Nochmal, Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wir sind jetzt hier in dieser Welt. Als die Gesandten des Vaters. Wir sollen das Wesen des Vaters präsentieren. Nicht mit dem Mund primär, sondern mit unserem Leben. Wenn dein Leben stimmt, musst du wenig Worte machen, um jemand anderen zu überzeugen. Wenn dein Leben nicht stimmt, musst du viel labern und du wirst auch nur einen Labersack gewinnen. Ja. Und Zeichen und Wunder werden einem solchen Leben als ganz logische Konsequenz folgen. Zeichen und Wunder werden einem, weißt du, wenn du so lebst, wird Glaube in dir von ganz alleine aufbauen. Wir haben oft keinen Glauben, weil wir auch oft voller Selbstverdammnis sind. Weil wir uns unwürdig fühlen, weil der Teufel es dann wieder schafft, unsere eigene Schuld, unseren Mangel gegen uns ins Feld zu führen. Und dann beten wir zwar, oh Gott, heile, aber unser Herz ist disconnected von dem Ganzen. Ich möchte mit einem Gebet schließen, das ich aus diesem, das weiß ich gar nicht, habe ich, bitte? Ach, war's zurück. Ich habe das nämlich aus diesen verschiedenen Versen zusammengeschrieben, dieses Gebet, ich habe das ausgedruckt, ich weiß nicht, liegt es hinten am Medientisch, jetzt im Korb, da könnt ihr nach dem Medientisch, könnt ihr es einfach euch mitnehmen. Ich werde morgen auch, was ich in Zukunft machen werde, ich werde mein Predigtkonzept und dann so Sachen ins Internet reinstellen, da könnt ihr euch das runterladen. Aber ich möchte einfach, dass wir das mal gemeinsam miteinander einfach beten. Amen. Vielleicht machen wir das einfach laut, wir stehen mal auf. Und machen das einfach mal langsam im Gleichklang. Ja? Danke, kommt zusammen, danke für dein herzliches Erbarmen mit mir. Deine Langmütigkeit und Geduld mit mir in meinen Schwächen. Wo du dich von mir nicht reizen lässt und mir mein Böses nicht nachträgst. Danke für deine Freundlichkeit, Sanftmut und Demut zu mir. Danke für deine Vergebung, wo ich versage 7 mal, 70 mal. Danke, wo du mich in der Ängstlichkeit und Kleingläubigkeit ermutigst und mir in meiner Schwachheit aufhilfst. Mir Gutes tust bei jeder Gelegenheit. Danke, dass du dich an mir freust, alle Zeit. Amen. Ihr könnt euch setzen. Das ist ein Auszug aus den verschiedenen Bibelversen. Und diese Bibelverse richtet Gott an uns. Aber das Entscheidende ist, dass Gott genau das dir gibt. Und wenn wir das Prinzip mal in unserem Herzen verstanden haben, dann werden wir von ganz alleine und mit ganz großem Verlangen dem anderen diese Gnade geben wollen. Weil wir sie selber genauso brauchen. Amen. Vater, und so bete ich jetzt, dass du dein Wort segnest heute Abend. Ich bete, dass es uns verändert, dass es uns herausfordert. Vater, dass wir es nicht abhaken, sagen, hey, war eine tolle Predigt, war ganz nett. Vater, ich bete, dass uns irgendetwas herausfordert, dass etwas hängen bleibt, dass wir unser Leben verändern, nicht für eine Woche, sondern für Jahre. Vater, dass heute Abend Weichen gestellt werden für immer. Weichen für immer gestellt werden. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns Gnade gibst, dass wir in dieser Gemeinde auf diese Dinge größeren Wert mehr und mehr legen. Dass wir das leben, was wir sagen. Dass wir Geduld haben miteinander, auch Geduld in diesem Prozess. Wir werden es nicht in einer Woche und nicht in einem Jahr schaffen. Vater, aber gib uns die Gnade, beständig dran zu bleiben. Gib uns die Gnade, wie es Paulus sagt, einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Dass wir einander zuvorkommen. Vater, dass in unserem Lebensumfeld eine Atmosphäre der Gnade, der Güte, des Erbarmens und der Freundlichkeit und der Langmütigkeit entsteht. Vater, auch wenn es uns was kostet, auch wenn es uns oft Luft holen kostet, wenn es uns kostet, die Zähne zusammenzubeißen, Jesus, wir wollen es tun, weil du es jeden Tag mit uns selber so handelst, weil du jeden Tag mit uns dieses unermessliche Erbarmen hast. Und wir wollen uns von Zeit zu Zeit mal ausmalen, was wäre, wenn du das nicht hättest, Vater. Wenn du mit uns genauso umgehen würdest, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Jesus, ich bete, dass du uns veränderst. Und du sehnst dich nach einer Braut, die dir immer ähnlicher wird. Du sehnst dich danach, dass wir dein Ebenbild hier in dieser Welt repräsentieren. Wie es Johannes sagt, so wie er ist, so sollen auch wir in dieser Welt sein. Wir möchten das, Jesus. Wir möchten deine Zeugen sein. Zeugen nicht, die mit dem Mund labern, sondern Zeugen, die ein Leben leben, an dem Menschen etwas sehen und eine Sehnsucht haben, ein solches Leben auch zu bekommen. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen. Amen. Halleluja.